Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid wie immer in der kommenden Stunde an einem schönen Ort und genießt die Zeit, die ihr nur mit euch und mit meinem heutigen Gast verbringt. Diese Folge ist mal wieder eine kleine Premiere und für mich etwas ganz Besonderes. Ich hatte nämlich Anfang Juli 2023 die große Ehre und vor allem das unglaublich große Vergnügen, mit meinem lieben Freund Stefan Schäfer einen Abend im ehrwürdigen Literaturhaus in München zu gestalten. Ihr kennt Stefan Schäfer vielleicht, er ist Bestsellerautor und war bereits im März mein Gast. Er ist ein sehr alter Freund von mir. Insofern habe ich mich über diese Gelegenheit unglaublich gefreut. Er hat aus seinem Buch vorgelesen, ich durfte aus meinem Buch vorlesen und wir haben mal wieder die großen Fragen des Lebens bewegt. Und falls ihr unsere erste gemeinsame Folge schon gehört habt und jetzt denkt, ach nee, das kenne ich ja alles schon, dann lasst euch überraschen, denn ich garantiere euch, unser zweites Gespräch vor Live-Publikum ist nochmal etwas ganz anderes gewesen und ich fand diesen Abend sehr besonders und vor allem sehr berührend. Mein großer Dank gilt dem Literaturhaus München, in das ich übrigens am 6. Dezember für einen Soloabend komme. Dazu am Schluss der Folge nochmal mehr. Und ich bedanke mich auch bei Hugendubel, die diesen Abend überhaupt erst möglich gemacht haben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Eintauchen und bei Get Happy live aus dem Literaturhaus in München mit Stefan Schäfer und mit mir. Lieber Stefan, auf einer Skala von 1 bis 10, wie verrückt findest du es, dass du heute Abend hier im Literaturhaus in München sitzt, um dein fantastisches Buch zu besprechen?
Also ich glaube, niemand würde denken, dass jemand, der RTL verantwortet hat, je im Literaturhaus München sitzen würde. Und von da aus weiß ich das gar nicht, ob ich das jetzt kaper hier sozusagen und Sie hinterher sagen, oh Gott, RTL ist halt immer RTL geblieben, oder ich Ihnen was mitgeben kann, wo Sie denken, auch jemand kann sich auch ändern und verwandeln. Und ich muss das sagen, ich habe viele Lesungen machen dürfen in den letzten Wochen, aber das ist was Besonderes. Das sage ich Ihnen jetzt nicht, weil ich weiß, das klingt gut für München und fürs Literaturhaus. Aber dass ich war hier so oft zu Gast und ich bin immer hier vorbeigegangen und ich habe mein Leben lang gelesen. Und es ist heute immer noch so, dass ich denke, also wenn gleich jemand reinkommt und sagt, was machst du hier oben? Dann kann es sein, dass ich sofort von der Bühne gehe, weil ich denke, der hat ja recht. Ich habe mich hier eingeschlichen und es ist schön, dass ich heute hier sein darf. Und Kati von 1 bis 10, 12.
Ja. Geht mir tatsächlich ähnlich und wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir beide am sogenannten Imposter-Syndrom leiden. Also das sogenannte Hochstapler-Syndrom, dass wir immer denken, das ist irgendwie aus Versehen, dass wir hier sitzen und man wird uns gleich bitten, den Saal zu verlassen. Wir hoffen aber natürlich inständig, dass das nicht passiert. Denn wir möchten heute Abend, und das war ein Impuls von dir heute Mittag, als wir uns geschrieben haben, als du auf dem Weg von Hamburg nach München warst, dann hast du geschrieben, lass uns den Menschen einen Abend voll Wärme und Freude bescheren. Und ich finde, das ist doch ein ganz gutes Motto für heute, oder? Was glaubt ihr? Ja. Im März haben wir uns das letzte Mal gesehen, und zwar digital. Da warst du zu Gast bei Get Happy. Auch dieses Gespräch werden Sie nachhören können, denn auch dieses Gespräch wird als Podcast-Folge veröffentlicht werden. In 2 Wochen. Und damals waren wir, glaube ich, kurz nach der Veröffentlichung von 25 letzte Sommer. Was geschah dann in deinem Leben?
Also erstmal geschah Folgendes. Ich habe einen Podcast in Hamburg aufgenommen und Kati saß in München. Und wir haben uns wirklich 30 Jahre nicht gesehen, nachdem wir 30 Jahre davor eigentlich jeden Tag miteinander verbracht haben. Und irgendwie unsere Wege kreuzten sich durch das Buch. Und ich saß in Hamburg und ich dachte, das wäre ein Podcast. Und dann plötzlich geht der Bildschirm an und ich sah Kati, wie in München bei Antenne Bayern saß im Studio. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, in dem Moment dachte ich, also mir kam sofort die Träne, weil sie sagte, sag mal, darf ich dich Schäfchen nennen wie früher?
Jetzt hast du es.
Und ich dachte, ich bin doch jetzt Literatur und jetzt bin ich plötzlich Schäfchen, das geht nicht. Nein, also sie wollte mich dann Schäfchen nennen und ich habe gedacht, nenn mich doch wie du willst. Aber es war so wahnsinnig schön, Sie zu sehen, dass ich kurz dachte, das passt so zum Buch, weil ich dachte, sie saß da und ich dachte, da ist sie wieder. Und es fühlte sich an, als ob sie nie weg gewesen wäre. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, warum habe ich sie eigentlich 30 Jahre lang nicht gesehen? Sie ist mir so wichtig und ich habe 30 Jahre lang keinen Kontakt zu ihr gehabt, dass ich in der Sekunde dachte, wie konnte mir das eigentlich passieren? Und ich dachte, das ist ja wie das Buch. Es passieren einem Dinge über eine lange Zeit und die sind auch toll. Und plötzlich denkt man, da ist irgendwas, das ist aus dem Fokus geraten sozusagen. Und deswegen hat uns das Buch wieder zusammengebracht. Und seitdem ist viel passiert, nämlich dass ich Menschen begegnet bin, denen ich vorher nicht begegnet bin. Und jetzt darf ich mit diesem Buch durch das Land reisen und über andere Themen sprechen, als ich das früher gemacht habe. Und von da aus her hat sich nur die Begegnung mit dir schon gelohnt, dieses Buch zu schreiben.
Edith, mit dem... Danke. Zwischenapplaus ist immer schön. Das mit dem Schäfchen habe ich rausgeschnitten.
Aber du hast es gesagt.
Wir wollten das nicht in public sagen.
Ja.
Weil Stefan hat ja wirklich eine einfach unglaublich beeindruckende Karriere und dachte, ich kann ihn ja nicht Schäfchen nennen. Der war RTL-Chef, was denken die Leute? Jetzt ist es raus. Du hast viel gelesen schon, warst unterwegs in den letzten Monaten, bist Menschen begegnet und mich würde interessieren, welche Begegnungen hast du gemacht? Was erzählen dir die Leute? Wo finden sie sich wieder in deinem Buch?
Ja, also ich werde jetzt zwei Sachen, die liegen auf der Hand als Frage. Also erstens die Frage, warum habe ich dieses Buch geschrieben und wie bin ich darauf gekommen? Und ich muss eins sagen, diesen Titel 25 letzte Sommer, den trage ich seit über 10 Jahren mit mir rum. Es saß jemand bei uns zum Abendessen und sagte, du, mir bleiben ungefähr noch 25 letzte Sommer. Und ich habe immer so einen Zettel bei mir und so und ich bin sofort raus aus dem Zimmer und habe gedacht, den schreibe ich mir auf, weil ich fand das Bild so prägnant und dachte mir, das steht für so viel und ich fand den so gleichzeitig schön und gleichzeitig irgendwie auch melancholisch. Und dann habe ich das aufgeschrieben, den Titel. Und normalerweise bin ich so ein Typ, dann bin ich durch die Redaktion gelaufen, habe immer alles, was ich wusste, irgendwie weitergegeben. Dachte, wenn ich ihr wäre, könnte man noch mal folgendes Thema machen. So ganz vorsichtig, weil als Chef will man ja auch nicht mal sagen, was man glaubt, was man machen sollte. Und den Titel habe ich 10 Jahre für mich behalten, weil ich dachte, den verrate ich nicht. Und irgendwann kommt der Tag, dann versuche ich, den zu füllen. Und dann kam der Tag, an dem ich mich beruflich verändert habe. Und dann wusste ich nicht, wie ich ihn füllen sollte, weil eins wollte ich nicht schreiben. Deswegen erhoffen Sie das nicht von mir. Ich wollte keinen Ratgeber schreiben. Ich kann niemandem sagen, wie er zu leben hat. Und wenn Sie mich jetzt hier sitzen, denken Sie, Mensch, der ist aus der Mühle raus. Der hat es geschafft. Sagen ganz viele Leute zu mir, der hat es geschafft, der ist raus. Und ich glaube, da liegt der Kern. Ich habe so viele Menschen getroffen wie mich, um mich rum, die alle was Schönes gemacht haben. Aber ganz oft kam der Satz der Überforderung, es ist so viel und ich lasse so viel liegen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein schönes Thema. Weil auf der einen Seite ist es schön, einen Beruf zu haben, eine Aufgabe zu haben. Auf der anderen Seite sagen einem ganz viele Leute, du, ich schaffe gerade wieder gar nichts. Und ich dachte, das Gefühl, das kenne ich. Und ich kann ja nur das schreiben, was ich kenne und darüber schreiben, was ich kenne. Und ich finde, das ist so ein ganz schmaler Spagat zwischen, ach, jetzt weiß der, wie es geht, oder der schreibt genau, wie ich es gefühlt habe. Und ich habe gedacht, vielleicht probiere ich mich mehr an dieser Geschichte. Ja? Und Sie müssen wirklich wissen, ich habe es am Anfang gemacht, weil ich raus bin aus einem Beruf, wo ich heute wusste, wo ich am 24. Dezember um 16 Uhr wäre. Das ist zwar Weihnachten, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber und plötzlich saß ich halt zu Hause und es war montags 8. Ja? Und da muss man irgendwas tun. Ja, muss man was tun. So eine Struktur bin und ich habe gedacht, ich versuche mal dieses Buch zu schreiben und näher mich mal diesem Thema, weil mich die Frage, wie möchte ich eigentlich leben, die finde ich gut. Also die kann man sich stellen. So, ich weiß nicht, ob man sich die stellen sollte, aber man kann sich die stellen. Und ich dachte, ich erzähl diese Geschichte.
Ich finde das eine wunderbare Frage, die auf jeden Fall man ja auch heute Abend gut immer mit nach Hause nehmen kann, wenn man das nicht eh schon getan hat, wenn man dein Buch gelesen hat. Ist es nicht erstaunlich, wenn du sagst, Menschen sagen zu dir, wow, du hast es geschafft, du bist raus, ne? Raus aus dem Hamsterrad. Mhm. Und ist es nicht bemerkenswert, dass man doch tendiert, man tendiert dazu zu glauben, nur die Vorstände, nur die Manager, nur die in den ganz hohen Etagen haben das. Aber das, was du beschreibst, dieses raus zu sein, das betrifft, und ich habe wirklich auch viel mit Menschen zu tun, es betrifft jeden Grundschullehrer, jede Krankenschwester, jede Supermarktverkäuferin, völlig egal, durch welche Gesellschaftsschichten oder durch welche Berufsgruppen man geht. dieses Getriebensein und dieses nicht mehr in Kontakt zu sein mit sich und in Verbundenheit zu sein mit der Welt, mit der wunderbaren Natur, das scheint ja von niemandem Halt zu machen. Und das ist doch verrückt, oder?
Ja, und deswegen ist mir das so wichtig, weil ich wurde immer sozusagen, man wurde immer gesagt, ja, du hast halt so ein Managerleben gefühlt, aber ich finde, das hat mit dem Managerleben gar nichts zu tun, wie du gesagt hast. Das betrifft, glaube ich, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt fragen würde, wie viele Menschen hier, ich schätze mal 80% könnten jetzt den Arm heben und sagen, kenne ich das Gefühl? Und übrigens, ich war privilegiert, muss ich auch sagen. Ich finde, als Manager hat man ja auch ganz viele Sachen, die einem weggeräumt werden oder organisiert werden. Ich finde es fast zu privilegiert zu sagen, mir geht das nur so, sondern wie du gesagt hast, es geht ganz vielen anderen Menschen auch so. Und es ist ja auch immer dieser Spagat, dass man denkt, auf der einen Seite ist man dankbar für das Leben, was man leben darf. Und man will ja auch nicht nörgeln in diesem Wohlstandsleben, was man führt. Aber trotzdem, finde ich, hat man die Berechtigung zu fragen, womit verbringe ich meine Zeit? Und diese Frage, warum Arbeiten eigentlich über Leben gestellt wurde. Also warum hat Arbeiten diese Dimension? Weil ich merke das an mir selber am meisten, wie oft ich gefragt werden wurde am Anfang, jetzt geht's langsam, es lässt nach. Was machst du jetzt eigentlich? Und das ist so eine schlimme Frage. Weil die war immer mit Arbeiten assoziiert. Niemand hat gefragt, wie es mir geht. Und ganz wenige haben gesagt, Mensch, bist mit deiner Frau noch zusammen und den Kindern, wie schön. Es wurde immer gefragt, was machst du jetzt? Und meistens von Männern. Und meistens mit diesem Ding, bist viel zu jung, mit zu Hause rumzuhängen. Ja? Also immer mit diesem Gefühl, was machst du da eigentlich? Und fang doch wieder an. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. Das fanden auch alle so, ein Buch schreiben, ja. Also pff, ja, ein Buch schreiben, alle wollen ein Buch schreiben. So. Und dann habe ich gedacht, das hat mich umso mehr motiviert, draußen zu bleiben, weil ich dachte, ich will nicht, dass mich diese Frage so stresst, was mache ich eigentlich jetzt? Und wenn ich nicht eine adäquate, gute Antwort habe, fühle ich mich irgendwie minder. Ja? Und da ich dieses Prinzip Liebe gegen Leistung verinnerlicht habe, also ich weiß, wie das funktioniert, das weiß ich sehr gut, kann ich das in Sekunden, kann man das bei mir abrufen, ja? Dann fragt man mich was und ich denke, okay, jetzt muss ich eine Antwort geben, die sitzt. Ja? Und jetzt habe ich momentan viel weniger Antworten und ich merke, nach 2 Jahren hören die Fragen auf, das ist schön. Und jetzt fragt man mich eher, wie geht's dir denn? Und du siehst ganz gut aus, nachdem man mir vorher oft gesagt hat, meine Güte, siehst du schlecht aus. Ist das jetzt schön, wenn die Leute nicht sagen, dass ich so ganz schlecht gerade aussehe? Weil das wurde früher meine Frau, meine Kinder wurden immer in diesem Strudel, Mann, Papa sieht schlecht aus oder dein Vater sieht müde aus. Und ich finde, das steht einem ja auch nicht so richtig gut auf Dauer.
Warst du müde?
Ja, es gibt eine Situation, die schreibe ich auch im Buch, weil die Frage, wann ich sozusagen den Moment hatte, wann ich dachte, ich müsste es ändern oder es muss irgendwas passieren. Und übrigens, ich will mich jetzt gar nicht so mutig reden, weil ich kann total verstehen, warum man darüber nachdenkt und warum man... Also ich habe vor kurzem meine Frau gefragt, das war vor 3 Tagen, nachdem ich immer gefragt wurde, warum glaubst du, träumen so viele Leute von einem theoretisch anderen Leben und machen es so selten? Das hat mich wieder ein Journalist gefragt. Und ich dachte, Mensch, ich mache jetzt dieses Buch seit 6 Monaten. Ich habe keine passende Antwort, die ich so aus der Hüfte knalle. Und jedes Mal denke ich so laut, wenn ich rede und denke so, meine Güte. So. Und ich fragte meine Frau morgens und meine Frau ist so unaufgeregt und die denkt nicht so lange nach darüber und sagt mir irgendwas und macht das gar nicht so hochpsychologisieren. Und ich sagte, wie ist das so? Dann sagt sie, ist doch simpel. Veränderung ist für den Menschen immer eine Gefahr. Ich dachte so, hä? So simpel. Ja. Also ich denke jetzt über das Buch, nach 6 Monaten interviewt man mich und ich komme auf eine blöde Antwort und sie sagt, Veränderung ist Gefahr. So, und ging so aus dem Bad und dann stand ich da und dachte, Veränderung ist Gefahr. Da hat sie bestimmt recht. Man denkt, also es mag vielleicht genetisch angelegt sein, so man denkt so, also ich hatte die Antwort, ja, konnte ich präsentieren, ein paar haben genickt, meine Frau hatte recht. Und was wollte ich eigentlich erzählen? Warum sitze ich hier? Es gab eine Situation in meinem Leben, ich glaube, das war die entscheidende, ich glaube, sonst würde ich hier nicht sitzen. Vor 2 Jahren im Sommer, also genau vor 2 Jahren, habe ich Urlaub gemacht und eine Freundin meiner Frau kommt zu uns nach Hause und ich komme die Treppe runter und sie sagt zu mir, man siehst du scheiße aus. Das ist die Praxiskollegin meiner Frau, die ist so handfest und ich wusste, wenn die das sagt, dann ist da was dran. Und sie sagte so, du siehst scheiße aus. So, ich hatte 2 Wochen Urlaub hinter mir, ich dachte...
Autsch!
Ja, ich dachte so, ich dachte wirklich, sieht ganz vernünftig aus wenigstens so. Und dann kam mein Sohn, damals 14, also ich stand dann nachmittags in der Küche und stand in der, so, und dann kam Leonard, mein Sohn, und ich sagte, du Leonard, also ich kann sagen, Svea hat gerade zu mir, ich sehe so und so aus, dann habe ich mich verändert. Und dann hat er gesagt, was meinst du denn, deine Frisur? Und dann sage ich, nee, ob ich mich verändert habe? Dann sagt er, ja, du warst früher viel, viel lustiger. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Dann hat er gesagt, ja, du warst früher der lustigste Papa von allen, jetzt bist du nicht mehr der lustigste Papa. Und dann habe ich gesagt, woran merkst du das? Und dann hat er gesagt, ja, du hast oft diesen gläsernen Blick und wenn ich dir was erzähle, bist du mit den Gedanken ganz woanders. Hm. Und dann habe ich gedacht, es tut sich der Bogen, also der Boden tut sich auf. Und dann habe ich gefragt, wie ist denn das für dich? Das war ein Gespräch von 3 Minuten. Wie ist denn das für dich? Und dann hat er gesagt, für mich ist es nicht so schlimm, für dich tut es mir leid.
Oh, wow.
Ja.
Oh, wow.
Und ich erzähle die Geschichte, weil ich immer Gänsehaut kriege. Ich bringe mich immer selber in die Situation wieder, weil mich die so selber betrifft. Und da wusste ich, das wollte ich nicht sein. Das wollte ich nicht sein. Weil lustig zu sein ist schöner. Und fröhlich zu sein, dachte ich auch. Und wenn die Freunde sagten, du warst der Lustigste, dachte ich, ey, super, die haben mich mal lustig gefunden. Und ich wusste, dass ich, wenn ich nach Hause komme, das kennen sie alle, ich wollte ein guter Vater sein, ich hoffe, ich bin es auch gewesen oder bin es, aber wenn die Kinder was erzählt haben, ich konnte denen so wahnsinnig schwer folgen, weil der Kopf so voll war mit anderen Dingen. Und dann habe ich gedacht, das muss ich ändern. Zu sagen, irgendwann 10 Jahre später, dass er mir sagt, warum hast du das eigentlich gemacht? Ich habe es dir doch damals schon gesagt und ich sage, du, weil das andere so wichtig war, habe ich dir 10 Jahre nicht mehr zuhören können und war 10 Jahre nicht mehr lustig. Warum sollte ich das bleiben? Und deswegen habe ich gedacht, ich muss es ändern. Und dann ist es trotzdem unfassbar schwierig, diesen Schritt zu gehen oder wie auch immer der dann geschieht, weil davor habe ich auch Angst, Veränderungen. Ja? Und das andere Leben war 30 Jahre lang mein Leben. Und jetzt würde ich meinen Sohn fragen, ich würde ihn nie fragen, ob ich der bessere Vater bin, weil ich nicht möchte, dass jemand, der berufstätig engagiert ist, denkt, er wäre ein schlechter Vater. Aber er sagt, dass ich lustig bin wieder. Und das ist schön.
Und das stimmt auch. Man verliert ja sein Lustigsein dann auch nicht wirklich. Es ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt und dann darf man die Persönlichkeitsanteile, die das große komödiantische Talent haben und davon hast du eine Menge, wieder ein bisschen nach vorne holen. Mhm. Wollen wir mal was hören? Ja, oder? Stefan liebt es vorzulesen.
Ja, also... also ich mache das jetzt, ja?
Ist auch bei uns irgendwie so ein Schultraum.
Aber damit Sie das... Manchmal denke ich, warum sage ich das eigentlich vorher? Weil ich muss es gar nicht machen. Jetzt habe ich es gesagt, was ich sage. Es gab in der Schule 2 Themen, die ich definitiv gemieden habe. Ich habe meine Mathe-Klausur im Abitur 6 geschrieben.
Wirklich?
Und das im Ruhrgebiet. Also Sie sind hier in Bayern. Ja, also dass ich das Literaturhaus betreten darf mit Mathe 6. Ich schätze mal, ich werde nie wieder eingeladen, aber ich war da. Man wird es mir nicht nehmen können, sozusagen. Und das Zweite ist, Sie kennen das noch, Fehlerlesen in der Schule. Man musste so lesen und dann kam, jetzt liest Stefan. Und wenn ein Fehler macht, kommt Maria dran. Und Stefan hat noch nicht angefangen, da war Maria dran. So, und ich habe gedacht, ich werde nie wieder. Und jetzt schreibe ich ein Buch und gehe auf Lesereise. So, und deswegen, ich lese jetzt das erste Kapitel. Ja.
Kannst du ohne Lesebrille
lesen? Falls hier eine Maria sitzt, die mich ablösen möchte, ist sie herzlich willkommen. Ich lese auch nicht lange, ich lese das erste Kapitel, damit man ungefähr weiß, wie es so losgeht und worum es geht und wie das so ist. 5.12 Uhr. Jeden Morgen erwachte ich um die gleiche Zeit. Das ging jetzt schon seit Monaten so egal. Egal welcher Wochentag, egal wie spät ich ins Bett ging oder welchen guten Nachttee ich gerade trank. So war es auch an diesem Samstag im Juni. Ich war allein aufs Land gefahren, meine Frau besuchte einen Lehrgang und unsere Kinder waren mit Freunden unterwegs. Normalerweise verbrachten wir die Wochenenden gemeinsam in dem kleinen Haus auf dem Land. Knapp 1 Stunde Fahrt, wunderschön gelegen, mit einer großen Linde im Garten und einem alten Gewächshaus, in dem wir mehr schlecht als recht Tomaten, Möhren, Zucchini und Kürbis anpflanzten. Die Beeren sammelten wir am Zaun zu unseren Nachbarn und kochten sie zu Marmelade ein. Eine selbstgebaute Holzschaukel hing etwas schräg an einem Ast, hohe Gräser und verstreute Wiesenblumen wuchsen, wie es ihnen gefiel. Eher Wildnis als Bundesgartenschau. Wir alle liebten die Mischung aus Stadt und Land, den Wechsel aus Lebendigkeit und Ruhe. Wir 4 waren uns einig. Dies sollte der Rhythmus unseres Lebens sein. Das Fundament unserer Familie. Unser Zufluchtsort, unser großes Glück zur Miete. Und trotzdem war meine Balance irgendwie aus dem Takt geraten. Ich hatte mir das Privileg erarbeitet, mich wochenends in die Natur flüchten zu können. Doch auch hier, so wie heute, fand ich keine Ruhe. Ich fand sie selten, meist nur in wenigen Momenten, denn in meinem Kopf war es so gut wie nie still. Die Arbeit stets unsichtbar mit im Gepäck. Früher vertrödelte ich mit Freunden ganze Tage, hielt Nichtstun für eine Tugend. Doch mit jedem Berufsjahr und jedem neuen Smartphone wurde ich jedoch immer erreichbarer und überall verfügbar. So wie mir ging es vielen in meinem Umfeld. Freunde erzählten, wie sie nachts halbe Romane lasen, weil sie von ihren Gedanken wachgehalten im Bett lagen. Andere blieben gleich halbe Nächte auf, schrieben Mails weit nach Mitternacht oder trieben Sport im Morgengrauen, versuchten, sich mit Bewegung vom Ballast des Alltags zu befreien. Ich entschied mich an diesem Samstagmorgen für Variante 3, zog meine Laufschuhe an und lief in aller Herrgottsfrühe los. Da ich beruflich täglich 10 bis 12 Stunden, oft mehr Stunden im Büro oder auf Reisen verbrachte, bei klimatisierter Luft vor dem Computer oder in Zügen sitzend, den Kopf voller Probleme, die es zu lösen galt, erhoffte ich mir Entschleunigung, frische Luft, inneren Ausgleich. Ich erinnere mich noch genau, wie klar und still der Morgen war, wie ich versuchte, die aufgehende Sonne bewusst wahrzunehmen. Das, was mich hier an Schönheit umgab, zu genießen, wirklich dort zu sein, nicht nur physisch. Es war doch alles da. Der frühmorgendliche Tau auf den grünen Wiesen, der Gesang einer Amsel, der weiche Boden des Waldes unter meinen Füßen. Aber da war auch diese gläserne Wand zwischen mir und der Welt. Und so kam ich mit jedem Schritt nicht der Natur, dem ersehnten Gefühl von Leichtigkeit, sondern meinem gedanklichen Schreibtisch näher. Und der war wieder einmal übervoll. Die Konferenz am nächsten Dienstag, die Diskussion vom gestrigen Freitag, wem musste ich gleich nach dem Frühstück noch eine Mail schreiben, um wem noch mal hinterher zu telefonieren. Ganz zu schweigen vom Geburtstagsgeschenk für meine Tante, das es erst zu überlegen und dann auch noch zu kaufen galt. Irgendwas war immer. Abarbeiten statt leben. Ich konnte 30 Minuten unterwegs sein, ohne mich daran zu erinnern, ob mir irgendjemand begegnet oder wo ich genau abgebogen war. Eines war jedoch klar, und das fühlte sich beengt und belastend an. Irgendwo im Leben hatte ich die falsche Abzweigung genommen, den inneren Kompass verloren. Bis vor ein paar Jahren hatte ich mich noch fröhlich und frei gefühlt, hatte die Dinge, die ich tat, ob privat oder beruflich, geliebt. Doch über die Jahre hatte ich immer mehr Pflichten gegen immer weniger Freiheit eingetauscht. Nicht bewusst, eher schleichend. Ich war einer dieser Optimierer geworden, die Arbeit, Anerkennung und Geld verdienen in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt hatten. Streng zu sich selbst, selten zufrieden, entschlossen statt entspannt. Getrieben von Abgabeterminen, von den Erwartungen anderer und den eigenen. Ich wollte nicht das, was ich hatte, sondern das, was ich nicht hatte. So war ich an diesem Morgen nicht der frühe Vogel, der fröhlich den Wurm fängt, sondern der erschöpfte Spatz, der gefangen im Käfig sitzt und grübelt. Das fühlte sich weder richtig noch gut an. Und so gar nicht nach dem Menschen, der ich eigentlich war, geschweige denn sein wollte. Während ich ziel- und haltlos durch den Wald trabte, dachte ich an etwas, das ich ein paar Tage zuvor gelesen hatte. Wenn einem alles zu viel wird, kreisen die Gedanken im Gehirn immer in den gleichen Bahnen und die müssen durchbrochen werden. Deswegen sollte man unbedingt immer mal wieder etwas Ungewohntes tun. Ich überlegte kurz, was das sein könnte. Spontan fiel mir der beschauliche See ein, der zwischen dem Wald und unserem Haus lag. Normalerweise lief ich immer an ihm vorbei. Auf die Idee, frühmorgens schwimmen zu gehen, kam ich nie. Keine Badehose, kein Handtuch, das Wasser zu kalt. Das könnte doch ein kleines Abenteuer im Alltag sein, überlegte ich. Und erinnerte mich, was ich als Kind im Freibad getan hatte, wenn nichts mehr sehen, hören, fühlen wollte. Ich hatte mich kerzengerade unter Wasser gleiten lassen, die Welt dumpf und verschwommen um mich herum und mit jedem Zentimeter ein Stückchen weiter weg. Wenn ich die Luft nicht länger anhalten konnte, ließ ich ein paar Blasen aufsteigen und schwamm zurück zur Wasseroberfläche. Einfach abtauchen. Der Gedanke war verlockend. Ich nahm Kurs Richtung See.
Vielen Dank. Ich finde, dass du ganz wunderbar liest. Ja. Das ist auch so ein alter Schulglaubenssatz. Wann wurde in unserem Leben der Müßiggang zur Faulheit? Also sprich, eigentlich etwas, was viel Raum öffnet für Kreativität und Verbundenheit, abgewertet durch etwas, was sich nicht geziemt, nämlich faul zu sein.
da hast du dir in deinem Podcast, was würdest du, ich glaube, da bist du fast, was würdest du sagen?
Ich glaube, es ist ein bisschen, dass dieses zweischneidige Schwert oder dass jede Sache immer zwei Seiten hat, nämlich eine schöne und eine nicht so schöne, dass wir uns natürlich zum einen besonders in den letzten 200 Jahren rasend schnell weiterentwickelt haben, aber natürlich dabei vieles auf der Strecke geblieben ist, nämlich am Ende wir und unsere Beziehungen zueinander. Also Beziehungen sind ja nicht nur romantischer Natur, sondern es geht um die Beziehung zu unseren Kindern, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Haustieren, zum Menschen, der mir die Semmel morgens in der Bäckerei verkauft. Und unser Gehirn, also hat deine Frau natürlich den Nagel, ich muss ihr leider recht geben an der Stelle, also nicht leider, ich gebe ihr gerne recht, natürlich voll auf den Kopf getroffen. Veränderung bedeutet immer Gefahr. Und wenn man sich so ein bisschen mit unserem Gehirn beschäftigt hat und mit unserer Neurobiologie, dann versteht man immer besser, warum es unser Gehirn ist, das uns so antreibt und immer noch mehr Sicherheit kreieren will. Also im Grunde genommen mehr haben, mehr Polster schaffen, mehr Reserven, um auf jeden Fall nicht unterzugehen. Und das ist aber so eine Abwärtsspirale. Und es ist so schade, weil ich finde gerade Müßiggang, Kunst, ich meine, wir sitzen hier wirklich im Epizentrum der Kunst, im Literaturhaus. Allein wenn man im Treppenhaus hochgeht und man sieht die ganzen großen Namen der größten Schriftsteller der Welt an der Wand. Ich glaube, wenige dieser Werke hätten ohne Müßiggang und ohne Ruhe und Kreativität entstehen können. Und wahrscheinlich hättest du dein Buch während deiner Zeit bei RTL, während deiner Zeit bei Gruner und Jahr so nicht schreiben können. Ich weiß, konfrontative These.
Nee. Ich glaube, ich hätte es nicht, also ich glaube, ich aus dem Zeitlichen schon nicht, aber ich glaube auch vielmehr, weil ich es nicht im Gefühl gehabt
habe. Das meine ich damit.
Also ich glaube, ich hätte es nicht gefühlt. Also ich glaube, in meinem Herzen waren immer, also in mir schlugen immer zwei Herzen zwischen diesem, ich mache was und ich stelle was an, ja, und es war eine tolle Zeit und gleichzeitig fühlte ich mich immer zu Kreativen hingezogen und dachte, managen ist ja eigentlich kein Job. Und wenn meine Kinder gefragt wurden, was macht Papa, dann haben die gesagt, der telefoniert. So, und ich, normaler Mensch, glaube ich, managt nicht, weil man regelt Probleme von anderen Menschen sozusagen. Und ich glaube sozusagen, dieser kreative Prozess, der hat mich immer fasziniert. Und ich weiß nicht, ob man kann es auch am Küchentisch schreiben, wegen alle kochen. Ich glaube, man muss gar nicht dieser Schriftsteller sein, dieses Bild, der sitzt alleine jetzt am See und schreibt und hat die Ruhe gefunden. Ich glaube, ob man das Gefühl hat, man fühlt diese Geschichte, die man erzählen möchte. Und ich hätte die Geschichte nicht erzählen können in dem vorigen Leben.
Du hast wahrscheinlich keine validen Zahlen, aber glaubst du, mehr Männer lesen das Buch oder mehr Frauen?
Das Schöne ist Lesung, muss ich sagen, weil früher habe ich Sachen gemacht und hat man nie Kontakt gehabt zu Menschen. Und heute liest man und man trifft auf Menschen. Das ist wahnsinnig schön an Lesung. Und deswegen kann ich es auch ein bisschen sagen. Also ich würde sagen, es sind 3/4 Frauen, würde ich denken. Aber ich glaube, der Buchmarkt ist sowieso 3/4 Frauen. Ja, also von da aus bin ich sozusagen in der Statistik. Ja. Und bitte sagen Sie es mir auch gleich, wenn Sie theoretisch gleich zu mir kommen irgendwann, dass Sie nicht sagen, das darf ich jetzt nicht mehr sagen, weil er hat es ja schon gesagt. Also viele kaufen es und sagen, das gebe ich meinem Mann, das muss der auch mal lesen. Ich glaube, dahinter steckt, der arbeitet zu viel, das sollte der auch mal machen. Das steckt immer dahinter. Ja, und meistens steht ein Mann daneben. Wenn das so ein feiner, also ein Literaturmann ist, hört er hin. Ich glaube, 3/4 der Männer kommen nicht mit, weil sie denken, oh, jetzt kommt die nach Hause und sagt, ich soll so leben wie der Schäfer. Ja, der hat gut reden. Ja, also es sind 3/4 Frauen, würde ich sagen. Und das glaube ich übrigens, ich habe ja mal Brigitte verantwortet, dürfen. Ich glaube, bei Frauen ist eins, also ich muss wirklich sagen, das sage ich jetzt nicht, weil es auch so gut klingt, ich fand es immer viel besser, mit 146 Frauen alleine als Mann bei der Brigitte zu sitzen. Ich fand mit Frauenarbeiten super, weil die sich in der Breite für so wahnsinnig viele gesellschaftliche Themen interessiert haben. Ich finde, Frauen haben sich immer für die Kinder, die Familie, den Beruf, die Gesellschaft, wie geht's weiter, die hatten so viele Themenfelder, in denen sie feinfühlig waren, während Männer alles über Fleisch, Autos. Also Männer sind so, ja, Männer haben so ein Thema und dann kaufen die sich für 800 Euro Messer, weil sie kochen ja jetzt so. Ja, es ist so. Nein, das meine ich nicht so, das ist ja so. Und Frauen sind da, ich finde, wirklich breiter. So, ich fand das, und alle haben mich immer gefragt, wenn ich bei Brigitte war, wie hältst du das aus? Besonders Männer, du bist alleine in dieser Konferenz mit all den Frauen. Ich habe das nie so gespürt, weil meine Eltern sich früh getrennt haben und ich mit meiner Schwester und meiner Mutter alleine aufgewachsen bin. Ich hatte mit Frauen alleine am Tisch nie Panikattacken sozusagen. Ich fand's gut. Ich fand's sogar gut. Und was mich total erstaunt ist, aber noch viel mehr als die Tatsache, dass Frauen ihren Mann dazu überreden wollen, leg doch mal das Handy weg, lies mal ein Buch und vielleicht reden wir danach darüber. Und die Rolle fand ich auch manchmal so schwierig, dass ich jetzt der bin, der in der Beziehung sozusagen die Rolle der Frau des Sprachrohrs gekriegt habe. Aber wenn sie das gleich möchten, nehme ich die wieder und rede dann auch mit den Männern darüber. Aber interessant finde ich, dass ein Drittel junger Leute ist. Ich hätte gedacht, 25 letzte Sommer haben alle gedacht, das spricht zu 50 plus an, Logo. Aber es ist ein Drittel junger Leute, auch die schreiben und so. Und ich glaube, das liegt daran, dass junge Leute sich viel früher die Frage sind, also die habe ich mir wirklich nicht gestellt. Ich habe mit 18 Abitur gemacht, sie haben gehört, dass ich eine 6 in Mathe hatte. Dann bin ich ins Berufsinformationszentrum nach Hagen, da stand rot, sie werden nichts, weil es gab Lehrer und alles war zu viel da. Ja, also man konnte eigentlich gar nichts mehr werden und mit dem Abi sowieso nichts. Und ich wusste eins, oh, irgendwie muss ich das schaffen. Ja, ich will das schaffen. Ich hätte jetzt nicht gedacht an Work and Travel und ein Auslandsjahr, sondern wie komme ich da rein? Ja, und ich finde, heute machen sich die jungen Leute viel mehr Gedanken über die Sinnhaftigkeit, wie sie ihre Zeit verbringen sollen. Und übrigens, ich bin der Letzte, nochmal, nachdem ich Frauen so toll finde, der denkt, diese Generation ist irgendwie, ich finde die super. Weil die Frage ist so berechtigt, vielleicht sind wir die Blöden, die uns die nicht gestellt haben, aber ich will nicht, dieser alte, knatternde Mann sagt, die Jungen sind faul, die wollen nicht mehr. Ich finde, lass sie doch diese Frage stellen, und zwar frühzeitig. Ja, und deswegen finde ich schön, wenn ein Drittel junger Leute dieses Buch lesen, die nicht denken, ich muss erst 50 geworden sein.
Da haben uns ja schon in unserem ersten Gespräch im März auch drüber unterhalten, dass, und wir haben ja auch ganz viele jüngere Vertreter heute Abend hier, dass ich schon auch das Gefühl habe, dass gerade die jetzt so 20 plus sind, was natürlich auch nicht jedem gefällt und auch gerade so unsere Generation da manchmal so ein bisschen die Nase rümpft oder die Stirn runzelt, dass die sehr wohl ein gutes Gefühl haben für eine Work-Life-Balance. Und zwar nicht, ich arbeite mich von montags bis freitags abends zugrunde und am Wochenende schlafe ich nur noch, um irgendwie die nächste Woche zu überstehen, sondern sich wirklich Gedanken machen über, möchte ich wirklich so leben? Also die Frage, die wir uns vielleicht in den 70ern geboren oder auch in den 60ern oder auch 50ern nicht gestellt haben, wie möchte ich eigentlich leben? Ja, eigentlich doch so eine naheliegende Frage, oder? Und dieses Thema Männer und Frauen, das ist natürlich ganz klassisch für Frauen, die Bücher für ihre Männer kaufen. Also auch ich kenne dieses Phänomen. Hör doch mal diesen Podcast.
Wie ist das bei dir?
Früher ganz schlimm. Manchmal passiert es mir noch, aber nicht mehr so regelmäßig wie früher. Aber das ist klar, ne? Lies mal das Buch, hör mal den Podcast. Ich habe ein interessantes Interview gehört. Willst du es auch mal? Nö. Mhm. Ich lese lieber Die Fleisch. Mhm. Es gibt ein Magazin, das heißt so. Nee, Beef, glaube ich.
Fleisch. Das finde ich gut.
Hätte sich nicht durchgesetzt.
Genau so. Vielleicht gerade.
Hackfleisch könnte
genau,
genau. Ich frage deswegen, weil, und wir versuchen natürlich uns so ein bisschen von Stereotypen mehr und mehr zu verabschieden, dennoch habe ich das Gefühl, dass es gerade auch so die Männer sind, die sich so auch schwer tun und auch so zu kämpfen haben mit alten Glaubenssätzen. Männer weinen nicht, mehr Gefühlsduselei und das ist nur was für schwache Menschen. Und ich finde es so wunderbar, ich freue mich einfach über jeden Mann, der so ein Pionier ist und so ein Vorreiter und vorgeht und sein Herz öffnet, auch wenn du einen Roman geschrieben hast und keine Biografie, ist ja viel auch Selbsterlebtes und Selbstgefühltes in diesem Buch. Ist das eine Bezeichnung, die ich dir geben darf, oder fühlst du dich damit gar nicht so wohl, wenn ich sage, du bist ein Vorreiter?
Fühle ich mich nicht wohl. Finde ich zu groß. Also ich bin kein Vorreiter. Ich weiß gar nicht. Also nee, kann ich nicht nehmen. Ich glaube, ich habe es übrigens so geschrieben, weil ich es schreiben wollte. Und zwischendurch habe ich auch während des Schreibens, ich finde, man kann doch über sich reden, wie man sich fühlt. Und das kann doch nicht so schlimm sein, das zu tun. Trotzdem bin ich auch manchmal morgens aufgewacht und dachte, oh, ist das persönlich. ich hatte auch zwischendurch das Gefühl, ich kann es nur so erzählen und ich möchte es auch so erzählen. Und trotzdem zwischendurch denkt man, oh Mann, was wird einem dann, also ist das gut so? Und deswegen war mir eins wichtig, ich wollte ein positives, ein warmes, ein tröstendes, deswegen auch soll es ein schöner Abend sein. Ich wollte nichts Weinerliches, Lamoyantes, alles ist schlecht und mir geht's so blöd. Ja, das bin ich nicht. Ich habe ein super Leben gehabt und ich habe ein gutes Leben und ich will nicht, dass man denkt, der ist traurig und jetzt sagt er auch noch, alle waren böse zu mir. Das empfinde ich nicht. Ich wollte ein warmes Buch schreiben und ich wollte, dass sie einen schönen Abend haben, dass sie nach Hause gehen und sagen, ich habe dreimal gelacht und das war alles okay. Ja, ich kann nur positiv. Also ich kann nur positiv. Und dann hatte ich manchmal das Gefühl, hoffentlich schaffe ich es zwischen der Geschichte und diesem Gefühl, dass man was Warmes mitnimmt. Hoffentlich treffe ich da den richtigen Ton. Und da es mein Debüt ist, kann ich ja nicht sagen, dass ich aus dem Erfahrungsschatz eines Autors wusste, so läuft die Geschichte. Und dann war ich so beruhigt, als die ersten Menschen auf mich zukamen, sagten, du, das war schön. Deswegen habe ich auch ehrlich gesagt 172 oder 176 Seiten geschrieben, weil ich wollte, dass man am Wochenende irgendwo ist, beim Freunden am Starnberger See, man besucht die so und dann liegt da so ein Buch und es ist Samstag und es liegt da so und man denkt, wenn man Sonntag nach Hause fährt, ich habe es gelesen. Und es hat 3-4 Stunden gedauert und ich hatte irgendwie eine gute Zeit mit dem Buch. Ja, das wollte ich, dass man eine gute Zeit hat und dass man nicht denkt, ey, der hat noch nie geschrieben und gleich 800 Seiten. Das habe ich nicht gewollt. Und natürlich war ich dann zwischendurch, weil ich ja noch nie ein Buch geschrieben habe, ich hatte keine einzige Notiz gemacht bis heute. Also ich hatte jetzt nicht so Wände voll, dann kommt Person A und B. Ich hatte ja nur 2 Personen und ein Wochenende. Ja? Und das fanden dann alle super vom Verlag. Ich dachte, das ist ein Trick, um es nicht zu kompliziert für mich zu machen. Und dann lief das ganz gut sozusagen. Und irgendwann dachte ich, ich bin jetzt am Ende und dann waren es 172 Seiten. Und dann dachte ich, oh, vielleicht ist das ja zu wenig oder so. Aber vom Gefühl her dachte ich, das ist doch schön. Ich kann es lesen und das überfordert mich nicht durch die Dicke. Und dann wusste ich nicht, wie ich weitermache. Und dann bin ich so zu Hause durch den Flur gegangen und dachte, 172 Seiten, was haben so andere eigentlich geschrieben? Und dann sah ich Frühstück bei Tiffany, 81. Und dann dachte ich mir, das geht gar nicht um das, wie dick es ist, sondern es geht darum, ob ich es schaffe, irgendwie ein Gefühl zu vermitteln. Und das war mir wichtig, dass man rausgeht und irgendwie dachte, ach, das war eine schöne 4 Stunden, die ich hatte mit dem.
Wie nah bist du denn dem Menschen, den du vielleicht ein bisschen verloren hattest während deiner Medienkarriere? Wie nah bist du diesen Menschen denn jetzt wieder gekommen? Also auch durch die Begegnung, also ich meine, die Begegnung mit Menschen macht ja was mit uns, die macht ja auch was mit dir. Mhm. Man spürt es ja, dass du ein extrem feinfühliger und empathischer Mensch bist. Und lernst du Stefan Schäfer auch gerade nochmal auf eine ganz andere Art kennen?
Die Frage, die ich bestimmt mit mir am meisten verhandle, ist die, ob ich jetzt da bin, wo ich eigentlich hergekommen bin, ob das sozusagen das ist, was immer in mir am meisten gesteckt hat. Das kann es nicht beantworten, die Frage, weil ich manchmal das Gefühl habe, die ist so groß und ich habe oft das Gefühl, ich bin montags der, es kann aber sein, dass ich dienstags der bin. Und ich glaube, das kennt jeder, man sucht so sein Innerstes, aber gleichzeitig, ich glaube, man ist innerhalb von einem Nachmittag in der Lage, mehrere zu sein. Ja, je nach Laune und Wetter und wie es einem so geht. Ich weiß eins, dass ich nichts schöner finde, als heute Abend hier sitzen. In dem Moment, wo ich hier sitzen darf, dieses Buch zu haben, weiß ich, das ist für mich, schöner könnte ich es mir nicht vorstellen für die Situation, in der ich jetzt bin und das mit dir. Und von da aus beantwortet sich die Frage daraus von selbst, da, wo ich jetzt gerade bin, möchte ich nicht anders sein. Und ich finde, das reicht als Antwort. Und wenn man mich dann fragt, wie möchtest du denn nach vorne leben, was ich auch oft gefragt werde, möchte ich dich übrigens auch fragen, wie du nach vorne leben möchtest, würde ich sagen, ich möchte nur eins, ich möchte neugierig und begeisterungsfähig bleiben. Mhm. Das sind die beiden Begriffe, die ich gefunden habe auf dem Weg des Neuanfangs, nämlich zu sagen, ich möchte unglaublich neugierig sein und ich möchte mich für Dinge begeistern. Und was immer die sind. Und ich kann es Ihnen sagen, ich kann mich für den Abend begeistern. Wenn Sie nur 2% meiner inneren Begeisterung mit nach Hause nehmen, ja, ich kann mich, es ist schön so. Mhm. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, ich gehe nach Hause und klopfe mir auf die Schulter, sondern es ist gut, dass ich das machen kann gerade. Und du?
Stellst die Frage bitte nochmal.
Möchtest du hier sein mit mir?
Ich möchte unbedingt in diesem Moment hier sein mit dir. Ich finde es einfach, ich finde die Wunder des Lebens wirklich groß und erstaunlich, weil nochmal sich 30 Jahre so komplett aus den Augen zu verlieren, also eigentlich vom Storytelling her, besser geht's ja nicht, oder? Ist ja schon die dieses Drehbuch eigentlich für eine neue Geschichte. Und wir hatten beide ein ziemlich mieses Abitur. Ich weiß, dass meins nochmal deutlich schlechter war als deins. Du hattest 3-0er? Was hattest du?
3-2.
Ich hatte...
In Nordrhein-Westfalen.
3,4. Ja. 3,4 in Nordrhein-Westfalen. Und Stefan war auf dem Gymnasium, das auf jeden Fall den besseren Ruf hatte als meins, muss man auch noch dazu sagen. Und wenn wir so in der Lebensmitte sind, und ich würde sagen, so ab 40 realistisch ist man das, dann ist es häufig so, dass Menschen sich auf die Suche machen nach ihrer wahren Bestimmung, nach ihrem berühmten Purpose. Und was ich doch sehr erstaunlich finde, ist, dass es häufig etwas ist, wofür wir irgendwann mal losgegangen sind. Also was uns vielleicht begeistert hat, als wir 18 oder 19 waren oder 16. Und dann haben wir aber vielleicht irgendwann aufgehört zu träumen oder das Leben hatte andere Pläne. Und wir sind ganz andere Wege gegangen. Und du bist ja irgendwann mal auf eine Journalistenschule gegangen, nicht um ins Management zu gehen, sondern ja eigentlich um zu schreiben. Und das ist genau das, was du jetzt tust. Und es öffnen sich alle Türen. Glaubst du, dass diese Liebe zum Schreiben, die ja immer da war, sonst wärst du ja nicht auf die Journalistenschule gegangen, kehrst du gerade zurück zu etwas?
Ja, also ich wollte früher immer zwei Dinge werden, entweder Journalist oder eine Buchhandlung aufmachen. Das waren die beiden Dinge, die ich immer wollte. Ja? Und ich habe mir dich nur nicht getraut zu leben, weil mein Vater hatte ein Maschinenbauunternehmen und ich sollte Maschinenbau in Aachen studieren. Jetzt komme ich nicht nochmal auf die Mathe, 6 und Aachen, Maschinenbau. Also mein Vater musste das auch begreifen, dass da Talent und Realität relativ weit auseinander liegen. Und ich glaube, ich wollte immer was mit Worten und Büchern zu tun haben. Ja, das wollte ich immer. Und wenn man mich fragen würde, was ich total vermisse, ich habe kein Hobby, wirklich nicht. Manchmal vermisse ich das, damit dieses Denken mal aufhört für 2 Stunden, indem ich einfach was mache und dann denkt man nicht nach. Beneide ich viele, die so ein Hobby haben. Mich könnte man da in diesem unten im Literaturhaus absetzen und Kaffee und lesen und man könnte mich in 25 Jahren wieder abholen. Wenn ich Kaffee trinke und lese, bin ich in der Vollendung. Aber ich glaube, das Gefühl zu haben, ich schreibe das selbst auf, ja, das habe ich immer gedacht, das hätte ich mir nicht zugetraut so früh. Und ich glaube, ich musste 50 werden und das Gefühl haben, was soll denn passieren? Ich schreibe es einfach auf. Weil man muss mal wissen, wenn man auch hier die Treppe hochgeht, das ist mir erst ganz spät aufgefallen, da wo dieses Buch verkauft wird, ne, da steht ja Philip Ross, Gabriel Garcia Marquez und Thomas Mann, also die sind ja ungefähr im selben Regal. Man muss ja größenwahnsinnig sein, wenn man das Gefühl hat, man schreibt was der Verkäufer ungefähr auf die gleiche Ladenfläche platziert. So, und ich habe einfach gedacht, daran denke ich nicht. Warum soll ich das nicht machen? Mhm. Ja? Und das Einzige, glaube ich, was ich immer mitgeben will, wenn Leute bei mir zu Hause sitzen, die sagen, ich habe das und das würde ich gerne machen, aber ich bin ja gar nicht, wie oft ich den Satz höre, ich bin nicht kreativ, ich habe kein Talent, ich kann das doch gar nicht. Man muss mal eins sagen, das glaube ich nicht. Das will ich auch nicht glauben. Ich versuche jeden zu ermutigen, was zu machen. Ich glaube, eins bei Literatur ist das Schöne. Ich glaube, man wird nicht mit 50 Pianist, wenn man nicht angefangen hat, mit 18 irgendwann Klavier zu spielen. Aber ich glaube, zu schreiben, Bilder zu malen, eine andere Art von Kunst, ich glaube, das sollte man sich zutrauen, auch wenn man in eine Ausstellung geht und denkt, das kann man nicht. Ich kann jeden ermutigen zu sagen, Subjekt, Prädikat, Objekt, 26 Buchstaben, loslegen. Und ich glaube, ich musste 50 werden, sonst hätte ich, glaube ich, gedacht, das steht mir nicht zu. So. Mhm. Und jetzt habe ich es geschrieben und es steht mir zu. Ist ja mein Leben. Mhm. So. Und andere haben es verlegt und Dritte haben es gekauft. Ich habe ja keinem wehgetan. Das ist schön. So.
Ah, wie wunderbar. Da würde ich jetzt einen Zwischenapplaus einläuten. Ich glaube, das ist echt was, also wenn wir uns eins heute Abend, vielleicht auch 2 oder 3, aber wenn wir uns eins auf jeden Fall mitnehmen, weil ich behaupte auch in diesem Saal, hat jeder von uns irgendwo, und sei es noch so leise, die Stimme, die da aus dem Hintergrund flüstert, etwas, was man eigentlich gerne noch in die Welt bringen möchte. Und wir limitieren uns selber so mit diesen Verboten oder dem, das will ja keiner lesen oder das kann ich nicht oder ich bin nicht kreativ genug.
Ich meine, man liest das doch oft, eine Frage der Chemie, was ein wunderbares Buch, Bonigame, 66 Jahre, schreibt ihr erstes Buch. Die Flusskrebse, ich glaube, sind die beiden erfolgreichsten Bücher der letzten 2 Jahre in Deutschland. Die erfolgreichsten sind 2 Frauen, die früher noch nie ein Buch geschrieben haben. Mhm. Und ich finde es so schade, wenn Leute bei mir sitzen und sagen, ich würde auch so gerne, aber ich kann das ja nicht. Och Mann, also ob es dann so klappt wie bei Bonnie Garmes, ja. Aber das Gefühl zu haben, wer sagt, dass die Welt einem so oft sagt, du kannst das nicht, du bist das nicht. Und wer schreibt, ist von der Muse geküsst. Das ist schade. Ich glaube, macht einen Blumenladen auf, eröffnet das Café, geht diesen Weg. Ja? Und ich habe mir ehrlich gesagt, als ich mich neu sortiert habe, ich habe wahnsinnig Menschen gemieden, wo ich aus dem Gespräch rauskam und dachte, die ganze Energie, die ich hatte, ist weg. Oh, durch drei Fragen konnte man mich schachmatt setzen. Ja, durch Liebe gegen Leistung, drei Fragen. Und ich war wieder und dachte, oh Gott, ich bin 50 und bin luftleer. Und ich habe Leute um mich herum gesucht, die gesagt haben, mach, fang an, leg los. Also ich brauche um mich herum mutige Menschen. Weil ohne diese hätte ich es nicht geschafft. Und ich will einer sein, der anderen Menschen eher sagt, leg los, als zu sagen, das bist du nicht und hör lieber auf. Weil ich glaube, Verbreitung von Angst, das findet schon genug statt. Ermutigen ist so wahnsinnig selten, gerade wenn es um Kreativität geht.
Sehr berührend und so schön, weil es noch ein ganz anderes Gespräch ist, als wir das letzte Mal geführt haben. Ich glaube, wir könnten noch 10 Podcast-Folgen miteinander machen.
Und aber du hast nichts aus deinem Buch gelesen und wir gehen nicht von, okay. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Uhr wir haben.
Stefans und mein Buch treffen sich nämlich tatsächlich an einer Stelle, also an mehreren Stellen, aber das war jetzt die mich angesprungen hat. Und das ist die Natur, die in deinem Buch eine absolut essentielle Rolle spielt und sicherlich eine Komponente in unser aller Leben, die wir so ein bisschen vielleicht unterschätzen, der Kontakt zur Natur. Und wenn ich darf, dann lese ich gerne ein Kapitel. Und das Kapitel heißt nämlich die Rückkehr zur Natur. Und vielleicht kurz einleitende Worte, ohne da zu viel jetzt in meine Biografie einzutauchen. Ich bin Jahrgang 1973. Meine Eltern sind die Nachkriegsgeneration bzw. noch im Krieg geboren, 1940 und 1945. Und ich habe mein Leben lang unter sogenannten Traumafolgen gelitten. Es gibt dafür heute eine Diagnose, die nennt sich komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das ist etwas, das momentan seinen Weg, ich will nicht sagen in die Mitte der Gesellschaft, noch nicht gefunden hat, aber es ist in kleinen Schritten auf dem Weg dorthin, weil das, was mir das Leben sehr schwer gemacht hat, Angststörungen und depressive Episoden und Essstörungen, viel damit zu tun hatte, was meine Eltern in ihrer Kindheit erfahren haben und was deren Eltern in ihrer Kindheit erfahren haben. Und was mir und meinem Nervensystem viel mitgegeben hat und dort viele Spuren hinterlassen hat. Und ich war mein Leben lang auf der Suche nach mir selbst. Und erst diese Auseinandersetzung mit Trauma, Traumafolgen, Gehirn, Nervensystem haben dazu geführt, dass ich nach und nach meine abgespaltenen Anteile sozusagen wieder zu mir zurückholen konnte. Und die Natur hat da eine ganz essentielle Rolle gespielt. Und ich erzähle in meinem Buch meine Geschichte und es ist auch kein Ratgeber, sondern ich teile im Grunde genommen nur meine Erfahrungen und das, was mir geholfen hat. Und da spielte, wie gesagt, die Natur eine große Rolle. Wir leben in einer vollkommen verrückten Welt. Manche sagen, wir leben in einer toxischen Welt. Ich denke, man muss weder Anthropologie noch Geschichte oder Biologie studiert haben, um zu erkennen, dass wir für das Leben, das wir uns erschaffen haben, überhaupt nicht gemacht sind. Die Industrialisierung, die 1830 begann, dann das rasante Zeitalter der Digitalisierung, haben uns ohne Frage unzählige wunderbare Errungenschaften, Entdeckungen und Erfindungen in allen Bereichen beschert, die uns das Leben sehr erleichtert haben. Aber gleichzeitig haben sie einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir uns immer mehr von uns entfernt und schließlich komplett abgeschnitten haben. Von uns, voneinander und von der Natur. Wir sprechen immer von der Natur, als sei sie etwas von uns Getrenntes. Aber wir sind die Natur. Wenn wir die Natur retten wollen, sollten wir vielleicht bei uns anfangen. Zu all dem Stress in unserem System, den wir aufgrund unserer eigenen Geschichte ohnehin schon Tag aus, Tag ein mit uns herumtragen, kommt noch der alltägliche Wahnsinn, dem wir praktisch 24/7 ausgesetzt sind. Stadtlärm, Verkehrschaos, überfüllte Busse und Bahnen, der bürokratische Versicherungs- und Steuerdschungel in unserem Land, den niemand durchschauen kann, der ihn nicht selbst erfunden hat. Weltumspannende Schreckensnachrichten, die kein Ende nehmen. Angst vor Armut, Krieg, Arbeitslosigkeit, dem Klimawandel, einem Virus oder einer Impfung. Die Liste ist endlos. eine Welt in Flammen. Die sozialen Netzwerke sollen uns verbinden, stürzen aber in Wahrheit viele Menschen in die Einsamkeit und in die Isolation. Wir verwechseln Follower mit Freunden und bezahlen Agenturen dafür, dass sie uns mehr davon beschaffen. Gleichzeitig kann Social Media natürlich auch eine großartige Plattform sein, um uns mit Gleichgesinnten zu vernetzen und auszutauschen. Aber am Ende kann es nur eine Ergänzung und niemals eine wahre Alternative sein. Zumindest ist das meine Meinung. Wir suchen nach unserer Authentizität und unserem wahren Selbst und orientieren uns an einer Welt, die so tut, als ob und die am Ende doch nur auf Sand gebaut ist. Es ist kein Wunder, dass die Zahl der Depressionen und Angststörungen kontinuierlich seit Jahren in die Höhe schießt, was durch die Pandemie noch dramatisch beschleunigt wurde, überall auf dem Planeten. Die meisten von uns haben in einer reizüberfluteten Welt voller Gefahren einen großen Teil ihres wahren Wesens vollkommen vergessen. Und das ist die Natur. Als meine finale Traumaheilung an Fahrt aufnahm, ging es mir eine Zeit lang schlechter als je zuvor. Und je schlechter es mir ging, umso mehr zog es mich in die Stille, in die Berge oder in den Wald. Es war wie ein leiser, steter Ruf und ich folgte ihm, ohne groß darüber nachzudenken. Ich wanderte stundenlang Berge hoch und runter, immer in Begleitung meines geduldigen, wunderbaren Huskies, mit dem ich mir hier und da eine Banane teilte und in dessen Gegenwart ich meinen Tränen freien Lauf lassen konnte. Ich weiß nicht, was währenddessen in ihm vorging, zumindest ließ er sich nie was anmerken, was ich ihm bis heute hoch anrechne. Unter der Woche, wenn es zeitlich zu knapp war, in die Berge zu fahren, stand ich in aller Herrgottsfrüh auf, um im Englischen Garten in München möglichst wenig anderen Menschen zu begegnen. Ich suchte die Einsamkeit. Ich wollte mit mir sein, mit dem Hund und mit der Natur. Ich wollte weinen, schreien, mir selbst erzählen, was mir immer klarer wurde, mit mir streiten, diskutieren, traurig und wütend sein. Über alles, was geschehen war und was ich hatte geschehen lassen. Ich war bereit, mich meinem Schmerz zu stellen und ich hatte das Gefühl, diesen Weg allein gehen zu müssen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von dieser Art homöopathischer Erstverschlechterung, die eintritt, wenn wir ins Fühlen und in ein anderes Bewusstsein kommen. Wenn wir uns zum letzten Mal mit aller Kraft aus unserem Kokon kämpfen, um endlich in unserer wahren Gestalt die Flügel auszubreiten und der Sonne entgegenzufliegen, wenn wir aufwachen. Ich persönlich glaube übrigens nicht, dass die Parallele zwischen einem menschlichen Heilungsprozess und der fantastischen Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling ein Zufall ist. Zu viele Ähnlichkeiten, zu genial. Nachdem die Raupe aus ihrem Ei geschlüpft ist, fängt sie an zu fressen. Sie konsumiert und stopft alles in sich hinein, was sie findet, als gäbe es kein Morgen. Fast 2/3 ihres gesamten Lebens verbringt sie damit und wird dabei immer größer und pummeliger. Irgendwann kommt zwangsläufig der Punkt, an dem sie nicht mehr in ihre äußere Hülle passt und im wahrsten Sinne des Wortes aus ihrer Haut platzt. Ihr Körper und das Leben sind ihr zu eng geworden. 4 bis 5 Mal durchläuft sie diesen Prozess, futtert sich dick, bis sie wieder aus ihrer Hülle platzt und startet von vorn. Nach einigen Wochen, je nach Schmetterlingsart, hat sie genug von all der Völlerei und Häutung und zieht sich vom gesellschaftlichen Raupenleben in die Einsamkeit zurück, um sich in eine Puppe zu verwandeln. Manche Raupen wickeln sich selbst mit einem Faden ein, den sie aus einem körpereigenen Sekret herstellen und basteln sich daraus einen Kokon, in dem sie die nächsten 7 bis 10 Tage verbringen werden. Und jetzt geschieht das eigentliche Wunder, die Metamorphose. Die Schmetterlingsraupe wird in ihrem Kokon von ihren eigenen Verdauungssäften fast vollständig zersetzt, nur ein paar Zellen bleiben übrig. Sie löst sich scheinbar komplett auf, während die Natur aus diesem erstaunlichen Brei, der einst eine Raupe war, eine komplett neue Ordnung im Innern herstellt, um die Geburt eines neuen Lebewesens vorzubereiten. Dies ist die Geburtsstunde des Schmetterlings.
Und wie ist es heute mit der Natur?
Ich lebe mittlerweile in der Natur. Also ich habe lange in München gelebt und ich liebe München, aber jetzt bin ich im Fünfseenland ein bisschen glücklicher. Weil es, ich glaube, dem Nervensystem, also meinem zumindest, sehr viel besser tut. Und du, ihr seid ja auch viel auf dem Land, ne? Du lebst auch in der Stadt und auf dem Land.
In der Stadt und auf dem Land, da, so wie es da, Frau Wendland, das ist so ähnlich so. Und ich muss sagen, ich hätte es gern sozusagen
mehr raupenhaft geschafft. Ja? Also ich versuche es in der Natur viel mehr zu sein. Also ich versuche gerade mein Leben so, das ist ganz simpel, in ein Drittel, Drittel, Drittel. Also ein Drittel möchte ich arbeiten und ein Drittel möchte ich mit Freunden und meiner Familie verbringen und ein Drittel mit mir. Ja, so in meiner Zeit. Mhm. So das letzte Drittel ist das komplizierteste. So. Und ich versuche es mit der Natur, weil ich glaube, das ist, also wer weiß das nicht, dass Natur, was das in sich trägt. Ja, dass ich das so richtig schon spüre, kann ich nicht behaupten. Also manchmal schwimme ich und gucke mir das an und denke, jetzt müsste es kommen gleich, der große Effekt der Natur. So. Und dann hoffe ich darauf, dass jetzt kommt es. So. Und dann kann ich es bei der Lesung erzählen, wie die Natur mich gerettet hat. So wie dich. Ich habe es noch das Gefühl, ich versuche es noch zu spüren, während ich eigentlich noch im Café sitze und Kaffee trinke. Aber ich glaube, die Natur muss ich noch in meinen nächsten Jahren, die muss ich mir erschließen, weil ich glaube, die gibt mir dann ganz viel zurück.
Aber nimmst du keine Unterschiede wahr in deinem inneren Erleben, wenn du in der Stadt bist oder wenn du in der Natur bist, auf dem Land? Schau mal, jetzt kommt dir ganz symbolträchtig, die Sonne bricht jetzt so durch die Wolken.
Das ist schön, ne?
Ja, ist sehr schön.
Ich glaube auch noch nicht. Nee. Okay. Ich glaube, es könnte passieren. Ich spiele immer Ping-Pong, wo möchte ich leben, Stadt oder Land und so. Und ich glaube auch, blöde Frage, man kann ja alles machen. Warum soll man sich da festlegen? Aber ich glaube, nee, ich glaube, es würde für mich gut klingen, wenn die Natur eine große Rolle spielen würde. Und das ist jetzt echt schön gerade. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig schön gerade. Also, wenn ich nicht, also es ist so irre, wie sie jetzt da erleuchtet sind. Wir sollten Schluss machen und sie gehen nach Hause und werden glückliche Menschen und Deutschland gewinnt Freitag und all das Land ist im Frieden.
Alles so, ist geil.
Also ich kann jetzt nichts mehr sagen, das macht die Natur gerade selber. So, ich halte meinen Mund.
Aber mit so einer Blitzerleuchtung hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, nee. Heute Abend so schnell.
Das ist schön, ne?
Ja, ist sehr schön.
Muss man auch gar nicht so sagen.
Ja. Ich weiß, dass du uns schon im Herbst ein nächstes wunderbares, kleines Präsent, ein literarisches mit auf den Weg gibst. Also 25 letzte Sommer ist wahrscheinlich erst der Anfang vom Schmetterlingsdasein des Stefan Schäfer, möchte ich mal sagen.
Ja, das hatten wir vorher nicht abgemacht, aber Kathi weiß, dass ich im Oktober ein neues Buch auf den Markt bringe. Und das ist übrigens gar nicht, das wäre ohne dieses Buch nicht entstanden. Und deswegen nochmal zu der Frage, ob das gut ist, was ich gerade mache. Ich glaube, ohne dieses Buch wäre das Buch, was im Oktober kommt, nicht entstanden. Weil man muss eins wissen, ich habe mir natürlich in der Phase, wo ich dieses Buch geschrieben habe, wahnsinnig viele Gedanken gemacht über alles. Und da ist ein Kapitel drin, wo ich bei Karl Mittagsschlaf mache und er mich fragt, was beschäftigt mich gerade. Und ich muss sagen, das ist wirklich so passiert. Also ich habe wirklich einen super Kontakt zu meiner Mutter, super Kontakt mit meinem Vater, seit 20 Jahren kein Kontakt. Und ich telefoniere mit meiner Mutter fast täglich. Ja? Also fast täglich, wir rufen uns so an. Und irgendwann, als ich raus war aus dem Job, habe ich so gemerkt, wir erzählen uns alles und ich weiß auch, wo sie Urlaub macht und dass sie sich ein Fahrrad gekauft hat und alles. Und dann habe ich irgendwann zu meiner Schwester gesagt, du weißt, je mehr ich Zeit jetzt habe, desto mehr denke ich, ich kenne sie gar nicht richtig. Ich kenne meine Mutter gar nicht richtig. So. Und meine Mama ist 76. So, also, ne? Die würde jetzt auch da E-Bike Südtirol hoch und runter und voll fit und so. Aber ich kenne sie nicht richtig. Und dann dachte ich, wie lerne ich eigentlich meine Mama kennen? Weil das wäre irgendwie blöd, wenn ich sie nicht kennenlernen würde, richtig. Und dann habe ich 450 Fragen gesammelt, weil ich habe immer Max Frisch Fragebogen. Das war das Buch, was ich am liebsten verschenkt habe. Da sind nur Fragen drin. Und dann habe ich 450 Fragen gesammelt, die ich immer dachte, die möchte ich meiner Mama mal stellen. Und die habe ich dann runtergekürzt auf 150 für sie. Und habe irgendwann mal, kam sie zu Besuch und dann habe ich ihr so einen Zettel gemacht und habe das so gebunden und habe gesagt, ich habe 150 Fragen. Und ja, wissen Sie, was das Problem ist? Wenn ich sie angerufen hätte und hätte gesagt, du Mama, ich komme mal vorbei, ich habe da nämlich einige Fragen, hätte sie gedacht, jetzt gibt es ein Problem. Der Junge denkt über sein Leben nach und ich bin das erste Opfer. So, und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe das einfach auf, 150 Fragen. Und dann habe ich ihr das übergeben. Und meine Mama ist dann, hat diesen Zettel gesehen und dann ist sie draußen in den Garten gegangen mit ihrem jetzigen Mann und ist so 2 Stunden spazieren gegangen. Und ich dachte, oh, jetzt ist das passiert, was man nicht will. Nämlich, dass sie das als eine Anschuldigung empfindet. Sie kam dann nach 2 Stunden zurück und hatte Gott sei Dank so Tränen in den Augen und hat gesagt, wie schön, dass du das von mir wissen willst. Mhm. Und dann habe ich diese Fragen von 150 auf 100 runtergekürzt und meine Mama hat sie dann ausgefüllt, weil es ist einfach nur Fragen. Und ich habe gesagt, füll's aus, wann du willst, wo du willst, wie auch immer. Und ich muss sagen, das war mit das Schönste, was ich erleben durfte in den letzten zwei Jahren, weil meine Mama hat es ausgefüllt. Und ich muss sagen, da steht so ganz einfache Fragen wie, zu welcher Musik singst du laut im Auto? Und wenn ich höre jetzt dreimal die Woche Dire Straits Brothers in Arms, ja? Der Lieblingssong meiner Mutter, wer hätte das gedacht? So, ja? Sie wollte Architektin werden, das wusste ich nicht, dass sie Architektin wäre, also ich habe es nicht gewusst. Und dann habe ich sie gefragt, wie sollen Männer, also steht drin, also Sexualität und Politik ist nicht drin, weil ich finde, es geht mich nichts an. Und dann habe ich sie gefragt, was muss ein Mann für dich haben? Und da stand, der muss humorvoll, schlank und intelligent sein. Punkt. Und was kann ich dir noch geben? Da hat sie gesagt, schenk mir Zeit. So, und jetzt alles, was ich Ihnen jetzt sage, wer kann sich dem entnehmen? Dem kann sich niemand entziehen. Und dann habe ich, dann fand Ullstein das schön, dass ich das in dieses Buch geschrieben hatte und sagte, das müsste man mal als Buch machen. Und da habe ich gesagt, aber das habe ich ja schon fertig gemacht mit meiner Mama. Und dann hat Ullstein gesagt, aber das können wir doch machen gemeinsam. Also ich muss jetzt keinen neuen Roman schreiben, weil ich sitze ja nicht hier, mache den einen und habe gleich den nächsten fertig. Das geht gar nicht. Und jetzt kommt im Oktober ein Buch, das heißt Das Buch, das bleibt. So, das ist der Titel, also was Bleibendes. Weil als diese Wasserkatastrophe im Ahrtal wurden die Menschen gefragt, was sie am meisten vermissen. Und die Menschen haben gesagt, ein Fotoalbum, ihr Fotoalbum. Und ich habe jetzt dieses Buch zu Hause, das heißt Das Buch, das bleibt. Und das sind 100 Fragen an deine Mutter und 100 Fragen an deinen Vater. Das sind zwei Bücher, weil ich glaube, dass 50% der Ehen getrennt sind und das nicht gemeinsam ausfüllen sollte. Dann sagt der Mann wieder, hier, das würde ich aber anders sehen als du. So, und jetzt kommt das Buch im Ende Oktober und ich muss sagen, auch ohne dieses Buch würde ich hier nicht sitzen. Das ist mit das Schönste, was ich machen konnte. Und übrigens da habe ich, also hier wollte ich eine warme Zeit schenken. Und wenn ich da das Gefühl habe, Menschen haben das in ihrem Regal und das haben sie was Bleibendes über ihre Eltern und umgekehrt. Ich finde, dann ist es so toll. Mhm. Und man lädt das nicht in die Cloud, man macht keine Videos gemeinsam. Das ist so analog, diese Antworten. Und das Buch kommt im Oktober und ja, das wollte ich machen. Und ich kann sie überhaupt nicht animieren, dieses Buch zu kaufen. Ich kann sie animieren, das mit ihren Eltern zu machen. Weil jede Antwort, die sie kriegen, ist unvergleichlich und unvergesslich. Und machen sie es einfach, weil das ist gut, es zu tun. Und dann komme ich das nächste Mal, wenn man mich noch mal je ins Literaturhaus lässt, aber ohne Kathi, mit Kathi ist es am schönsten, dann komme ich mit meiner Mama. So, und weil die ist so bei mir, gleich wenn ich hier raus bin, schreibt die mir eine SMS und wie war es? Weil sie ist die aufgeregteste überhaupt, seitdem ich das mache.
Die ist auch wirklich extrem bezogen.
Ja, weil vorher hat sie nie verstanden, was ich da hatte, war immer in Sorge, dass ich zu viel tue und irgendwann mal dann umfalle. Und jetzt ist sie sozusagen in Sorge, dass ich das ordentlich mache und dass die Menschen zufrieden nach Hause gehen. Ich weiß nicht, welcher Druck größer ist.
So. Die ist ganz bezaubernd. Als wir uns wiedergesehen haben, weil vielleicht, ich weiß nicht, wer die Podcast-Folge gehört hat, die erste mit uns beiden, da haben wir uns im Grunde genommen getrennt, weil wir waren eine Clique mit 18 und 19 und wirklich ein toller Freundeskreis. Wir hatten eine super Zeit und auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Wahlfamilie. Also für mich war es auf jeden Fall Wahlfamilie. Und wir haben in unserem ersten Gespräch uns vorgenommen, dass wir versuchen, diese alte Mannschaft nochmal zusammenzutrommeln. Und das ist uns gelungen. Wir haben Pfingsten sozusagen ein Freundeskreistreffen gehabt. Und es war total bewegend und total berührend. Sie sind aus allen Teilen des Landes gekommen. Und in diesem Zuge habe ich auch Stefans Mama nämlich das erste Mal wieder gesehen nach 30 Jahren, die Uli.
Die Uli.
Da haben Uli und ich ein Glas Wein getrunken. Es war herrlich. Also insofern, bitte sag ihr einen lieben Gruß.
Aber du kommst auch zurück ins Literaturhaus.
Genau, ich komme am 6. Dezember, wenn Sie Lust haben, nochmal unten in die Bibliothek. Und es wird auch eine Lesung sein und ein bisschen Austausch. Und ich bin auch Musikerin und ich habe gedacht, ich kombiniere mal eine Lesung mit Musik. Ich glaube, das könnte ganz schön sein. Ich habe einen Gitarristen dabei und genau, wir haben Flyer draußen. Also wer Lust hat, nimmt sich einfach einen mit. Mhm. Und dann vielleicht sehen wir uns ja dann bald schon wieder. Und wir sehen uns jetzt aber auf jeden Fall draußen im Foyer. Ja?
Ich möchte noch eine Sache mitgeben, denke ich gerade.
Auf jeden Fall.
Weil die Sonne war grad, wenn die Sonne jetzt wiederkommen würde, ne, ja, das wäre natürlich gut. Vielleicht kennen es manche Leute.
Ach, den Borghese.
Ja, den Borghese kennen manche kennen ihn nicht. den hatte ich immer liegen. Also ich muss dazu sagen, ich habe hoch über Bozen geheiratet. Steht da auch drin. Und der Mann, der uns getraut hat, hat ein Gedicht vorgelesen. Und ich habe dieses Gedicht sozusagen mitgenommen und habe es später wiedergefunden. Ich habe es immer bei mir gehabt, in meiner Schublade im Büro. Ich habe es immer mit mir rumgetragen, dieses Gedicht. Ich habe nicht danach gelebt so richtig, aber es war immer das Beste, was ich dabei haben konnte in diesem Leben. Und das ist ein ganz kleines Gedicht, das lese ich Ihnen vor. Und wenn dann die Sonne nochmal kommt, wie gerade, dann rennen wir ganz schnell raus, weil dann wird es nicht besser. Und ich gebe Ihnen das mit, weil ich werde Ihnen nicht sagen, wie Sie zu leben haben. Nee, null, ich weiß es ja auch nicht. Aber das hier, das können Sie mitnehmen, das hat der Borges geschrieben und der ist einfach ein kluger Mann. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht mehr so perfekt sein wollen, ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin. Ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen. Ich würde nicht so gesund leben. Ich würde mehr riskieren, ich würde mehr reisen, Sonnenuntergänge betrachten, mehr Bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen. Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten. Freilich hatte ich auch Momente der Freude. Aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen, nur noch gute Augenblicke zu haben. Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben. Nur aus Augenblicken. Vergiss nicht den jetzigen. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen und ich würde mehr mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch vor mir hätte. Aber sehen Sie, ich bin 85 Jahre alt und ich weiß, dass ich bald sterben werde. Also, das hat mir geholfen, weil ich dachte danach, ich ziehe mir die Schuhe aus und was soll passieren? Und warum soll ich nicht ein Buch schreiben und vor Ihnen sitzen? Und warum soll ich das nicht tun? Und wer sagt einem, was man nicht ist und was man nicht kann? Und immer wenn ich das lese, dass ich verrückter sein soll und mehr genießen soll, das nächste Buch schreibe ich einfach über Genuss, glaube ich gerade. Das könnte ich mir auch mal gönnen. Da steht alles drin, finde ich, für heute Abend. Mehr kann ich Ihnen nicht mitgeben auf diesem Weg. Und ich kann mich nur bedanken, dass Sie mich hier reingelassen haben, Frau Wendland. RTL, Mathe 6. Was soll ich dazu sagen? Das war, ich glaube, es ist vorbei, ne? Das war von meiner Seite vielen lieben Dank. Also wirklich, vielen lieben Dank, dass ich das mit Ihnen haben durfte. Und ich möchte mich bei Frau Wendland, bei Hugendubel bedanken und bei dir, Kathi, ne? Du moderierst sonst so große Leute im Radio und so. Und jetzt bist du mit mir hier. Und ja, und dass wir uns wiedergefunden haben durch dieses Buch oder durchs Leben, das finde ich super. Und der Dank geht an dich und an Sie alle für Ihre Zeit, die Sie mir heute Abend geschenkt haben. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Und ich danke euch fürs Zuhören, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Wenn ihr Lust habt, an meinem Soloabend am 6. Dezember mit dabei zu sein, ich habe euch den Links zu den Tickets hier in die Shownotes unter die Folge gepackt. Nächsten Freitag hören wir uns wieder, dann gibt's Get Happy aus Mallorca. Dort treffe ich die Ayurveda-Therapeutin Karina Brag und gemeinsam sprechen wir über die Folgen von traumatischem Stress, auch in Zusammenhang mit der Stoffwechselstörung HPU. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, das vielleicht eine Menge Menschen betrifft und trotzdem noch nicht viel Öffentlichkeit erfahren habt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es auch für euch von großem Interesse sein kann. Also bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.